Das Begräbnis ihres Mannes Theo hatte sich Marie anders vorgestellt. Es ist der 3. November 2002 und der Winter hat schon längst Einzug in den Osten Deutschlands gehalten. Die vielen Gaffer außerhalb des eingeschneiten Friedhofs sind in schwarzen Mänteln und dunklen Mützen dick eingepackt. Dadurch, dass sie alle so eng beieinander stehen, sieht es fast so aus, als stünde da eine riesige Menge an Pinguinen, die nur vom niedrigen Zaun draußen gehalten wird. In Marie breitet sich deswegen das Gefühl aus, Teil eines traurigen Zoos zu sein. Nur, dass sie mal wieder das Ausstellungsstück ist.
Auf dem Friedhof selbst sind Freunde und Familie von Theo, die auf provisorisch hingestellten Plastikstühlen versuchen, sich gegenseitig Halt zu geben. Marie schaut in die trauernden Gesichter von Theos Freunden, wie sie sich bemühen, mit ihren Taschentüchern die Tränen zurückzuhalten.
Theos Mutter dagegen verfolgt eine andere Taktik. Sie gräbt ihr Gesicht tief in den Mantel ihres Mannes, was ihr Geschluchze zwar dämpft, es aber nicht weniger herzzerreißend macht. Wäre Theo noch am Leben, würde es ihm hier gefallen. Da ist sich Marie sicher. Sie blickt auf die schneebedeckten Felder, hinter denen bewaldete Berge den Horizont berühren, um wie eine natürliche Mauer die Blicke der Außenwelt abzuschirmen. Und natürlich die Ruhe, auch wenn davon heute nur wenig übrig geblieben ist.
Um ehrlich zu sein, gab es nur selten Ruhe, seit Marie und Theo zusammen waren. Die Zeitungen betitelten sie ständig als Goldgräberin und stellten ihre Beziehung immer wieder auf die Probe. Als es Theo dann aufgrund verschiedener Krankheiten zunehmend schlechter ging, suchten sie bei ihr die Schuld und das, obwohl sie ihn bis zuletzt gepflegt hat. So sehr sie sein Tod auch schmerzt, ist sie insgeheim auch ein bisschen froh darüber, denn sie hat die Hoffnung, dass sie dadurch aus dem Visier der Zeitung verschwinden kann.
Dass Marie sich die Zeitungen aber noch zurückwünschen wird, damit hätte sie wohl nicht gerechnet. Denn was ihr nun bevorsteht, geht über jede Vorstellungskraft hinaus.
Schwarze Akte.
Und damit wünschen wir euch einen wunderschönen dritten Advent und herzlich willkommen zur dritten Folge von unserem Adventsrätsel. Mein Name ist Anne Luckmann.
Und ich bin Patrick Strohbusch. Auch heute haben wir uns wieder eine Kurzgeschichte für euch ausgedacht und darin ein paar Wörter versteckt. Achtet mal auf das Glöckchen im Hintergrund.
Und ihr kennt's inzwischen ja bestimmt, wenn ihr die Wörter aus allen vier Adventsgeschichten sammelt, dann könnt ihr daraus einen Rätselsatz zusammensetzen. Und das Lösungswort, das sich hinter diesem Rätselsatz verbirgt, das schickt ihr dann bis zum 31. Dezember um 23.59 Uhr an schwarzeakte@julep.de. Julep schreibt sich J-U-L-E-P. Und zu gewinnen gibt's natürlich auch noch was.
Werbung.
Avon May hat uns 10 Geschenksets zur Verfügung gestellt, die wir unter allen richtigen Einsendungen verlosen. 5-mal das Set Cookie Bliss und 5-mal Cozy Glow. Darin enthalten sind jeweils 2 richtig hochwertige Duftkerzen. Und für genau solche Kerzen steht Ava & May. Mit denen könnt ihr euch einen ganz entspannten Winterabend machen.
Werbung Ende.
Also, sammelt die Wörter, bastelt daraus den Rätselsatz zusammen und schickt uns das Lösungswort. Alle Details und die Teilnahmebedingungen findet ihr natürlich nochmal über die Shownotes. Und jetzt macht's euch gemütlich, denn wir tauchen wieder ein in die Geschichte von Marie und Theo. Viel Spaß!
Aufgewachsen sind Marie und Theo beide in Stolpen, was knapp 45 Minuten östlich von Dresden liegt und damit nahe an den Grenzen zu Polen und Tschechien. Maries Eltern kommen auch ursprünglich aus Polen und sind schon viel herumgekommen. Ihr Vater fängt nämlich immer wieder neue Jobs an. Kein Beruf konnte ihn bisher so richtig zufriedenstellen. Aktuell hilft er im Burghotel aus, erhält aber nur einen mageren Lohn für seine Arbeit. Während er im Hotel schuftet, kümmert sich seine Frau um die Erziehung von Marie.
Theo dagegen kommt aus einer alteingesessenen Familie in Stolpen. Seine Eltern haben ihn schon sehr jung bekommen. Als er Anfang Februar 1961 geboren wird, da sind seine Eltern noch keine 20 Jahre alt. Beide erleben in Stolpen eine glückliche Kindheit. Immerhin haben sie doch die perfekte Mischung. Freundliche Mitbürger nehmen die Familien jeweils in ihren privaten Autos mit. Diese sogenannten Schwarztaxis werden zu der Zeit immer beliebter. Denn nicht jeder hat ein Auto und öffentliche Verkehrsmittel sind nur dürftig vorhanden. Und so geht es übers Wochenende in das, besonders für die Kinder, aufregende Dresden. Oder es gibt Wanderausflüge in die ruhige Natur der Sächsischen Schweiz. Vom ganzen Trubel auf der Welt, wie zum Beispiel der Ermordung von Martin Luther King oder der ersten Mondlandung, bekommen Sie hier nur wenig mit.
Der Tag, an dem sich Marie und Theo das erste Mal sehen, ist ihr Einschulungstag. Hand in Hand laufen sie in einer Reihe mit den anderen Kindern über den Schulhof, wo sie von den Lehrern bunt geschmückte Zuckertüten überreicht bekommen. Wobei eher ihre Eltern ihnen immer wieder erzählen, wie süß die beiden zusammen aussahen. An den Einschulungstag selbst können sich die beiden nämlich nicht mehr erinnern. Aber das ist egal, denn in der Schule sind sie kaum voneinander zu trennen. Zusammen spielen sie anderen Kindern Streiche, sitzen auf der Schaukel und geben sich sogar den ersten Kuss. Und trotzdem, als es nach der Schule dann zur Berufsausbildung kommt, verlieren sie sich immer weiter aus den Augen.
Durch Maries Mehrsprachigkeit und ihrem damit einhergehenden Interesse an der Sprache wird sie Lehrerin. Theo dagegen hilft seinen Eltern im Restaurant, das seit Generationen schon im Familienbesitz ist. Dazu kommt, dass Maries Familie weit weg, und zwar in den Norden der DDR, zieht und die beiden vorerst gar keinen Kontakt mehr miteinander haben.
Erst im Juni 1993 und damit etwa 16 Jahre, nachdem sie sich das letzte Mal gesehen haben, treffen die beiden, die jetzt 32 Jahre alt sind, wieder aufeinander. Marie zieht es zurück in ihre Heimatstadt. Sie hat vom Lehrermangel ihrer alten Schule gehört und möchte aushelfen. Doch nicht nur sie stattet ihrer alten Schule einen Besuch ab, auch Theo ist mit ein paar alten Schulfreunden dort, um die alten Lehrer zu besuchen. Als Marie ihn sieht, erkennt sie ihn sofort wieder. Theo ist groß gebaut, trägt seine dunkelbraunen Haare als Mittelscheitel, die ihm etwas über die Ohren gehen, und sein Gesicht ist genauso herzlich wie früher. Seine hellblauen Augen leuchten direkt auf, als er Marie sieht. Sie umarmen sich für einen kurzen Moment, der die Zeit zum Stillstand bringt. Wir springen jetzt ein paar Jahre weiter, genauer gesagt ins Jahr 1996. Marie und Theo sind seit knapp 3 Jahren zusammen. Sie wohnen in einem wunderschönen alten zweistöckigen Holzhaus, das er erst kürzlich bei einer Zwangsversteigerung günstig erworben hat. Das Haus hat zwar seine besten Jahre hinter sich, dennoch kann es einen gewissen Charme versprühen. Über der Eingangstür prangt eine handgeschnitzte Holztafel, auf der kaum noch erkennbar das Jahr 1912 eingraviert ist. Im Inneren entfaltet das Haus eine warme, gemütliche Atmosphäre, die besonders im Winter durch den Kamin im Wohnzimmer und der reichlich verzierten Küchenhexe noch weiter verstärkt wird. Die hat Theo extra besorgt, da Marie ihm schon lange davon erzählt hat, wie schön sie die findet. Und für alle, die jetzt mit einer Küchenhexe nichts anfangen können, das ist so ein alter Küchenofen, den man mit Holz befeuert. Marie jedenfalls fühlt sich hier direkt zu Hause. Auch wenn sie es komisch findet, dass die Vorbesitzer die oberen Fenster mit Außengittern gesichert haben. Laut Theo sollen sie das gemacht haben, damit ihre Kinder nicht aus der oberen Etage herausfallen können. Er hat ihr aber versichert, dass er sich darum kümmert, die Gitter zu entfernen.
Theo selbst hat allerdings nicht allzu viel von dem Haus. Er hat es nämlich geschafft, aus dem Familienunternehmen eine ganze Restaurantkette hochzuziehen, in die gut betuchte Gäste aus ganz Deutschland ein- und ausgehen. Er ist immer viel beschäftigt. Die Kehrseite der Medaille ist, dass Marie oft alleine ist und der Haushalt an ihr hängen bleibt. Trotzdem mag sie es, denn sie kennt es nicht anders von ihrer Mutter und so hilft sie ihm auf ihre ganz eigene Weise beim Erfolg seiner Arbeit. Außerdem kommt er wirklich oft sehr spät nach Hause. Theo besteht darauf, als Letzter das Geschäft zu verlassen und dafür eben auch mal beim Saubermachen der Küche zu helfen, um ein Vorbild für seine Mitarbeiter zu sein.
Die Zeitungen sehen Marie aber völlig anders. Während Theo dafür gefeiert wird, dass er trotz seines Erfolgs so bodenständig ist, wird Marie nur als Goldgräberin bezeichnet. Sie würde Theos hart erarbeitetes Geld nur allzu leichtfertig ausgeben. Immer wenn Marie die Zeitung aufschlägt, sieht sie ein neues Bild von sich, wie sie mit einer Freundin in der Stadt flaniert. Im Artikel dazu wird dann haargenau aufgelistet, was Marie trägt. Und natürlich, wie viel es kostet.
An einem Sonntagmorgen, da liegt Theo noch verschlafen im Bett, hat Marie bereits den Frühstückstisch vollständig vorbereitet, als kleines Dankeschön dafür, dass sich Theo sonntags immer für sie freinimmt. Aber ihre Laune wird getrübt, denn sie stößt auf einen Zeitungsartikel, der sie stutzig werden lässt. Dabei geht es um eine mögliche Affäre zwischen Theo und seinem Koch? Genauer gesagt, dem Starkoch in Theos Dresdner Vorzeigerestaurant? Marie kann es kaum fassen. Der Artikel zitiert Mitarbeiter des Restaurants, die davon erzählen, dass es zwischen den beiden knistern würde. Ist das etwa der wahre Grund dafür, dass Theo immer so spät nach Hause kommt? Marie rollt die Zeitung ein, steht vom Tisch auf und läuft direkt ins Schlafzimmer. Währenddessen kreisen ihre Gedanken nur um das eine Thema. Hatte Theo nicht mal gesagt, dass er immer dabei hilft, die Küche zu reinigen und deswegen so spät nach Hause kommt? Nutzt er das vielleicht nur als Vorwand, um mit dem Koch Zeit zu verbringen?
Im Schlafzimmer angekommen, donnert sie Theo die eingerollte Zeitung auf den Kopf. Sofort schreckt er hoch und sieht in Maries wütendes Gesicht. Noch bevor er fragen kann, liest sie schon aus dem Artikel vor und Theos Müdigkeit verschwindet sofort. So ist das nicht, versucht sich Theo zu verteidigen. Marie schaut ihn nur ungläubig an und neigt leicht ihren Kopf als eine Art Aufforderung, dass er sich erklären soll. Theo zittert, während er seine Beziehung zum Koch erklärt. Auch wenn sich die beiden gut verstehen, betont er die Professionalität zwischen den beiden und natürlich, dass es absurd sei, dass etwas zwischen den beiden laufen würde. Wenn er beim Aufräumen in der Küche hilft, essen sie zwar gemeinsam etwas, aber das würden alle so machen und es ist nichts Besonderes. Er vermutet eher, dass irgendjemand aus dem Team falsche Informationen an die Presse weitergegeben hat, der gerne an der Stelle des Starkochs stehen würde.
Marie hält nach Theos Erklärung kurz inne und sagt dann: Mir ist unwohl dabei, wenn er weiter für dich arbeitet. Du musst ihn feuern. Doch dabei belässt sie es nicht. Sie fordert von ihm außerdem, dass er sich auch mehr Zeit für sie nimmt, nicht nur sonntags. Immerhin sorgt sie auch dafür, dass Theo in den Zeitungen so gefeiert wird, da er sich um Haushalt, Freizeitplanung und ironischerweise auch das Essen zu Hause nicht kümmern muss. Theo nickt nur. Den Koch zu feuern stand zwar nicht auf seinem Plan, aber sich etwas vom Job zurückzuziehen, das hatte er sowieso vor. Was Marie nämlich nicht weiß, Theo hat bereits einiges an Zeit und Kosten in die Heiratsplanung mit ihr gesteckt. Ein weiterer Grund für sein spätes Heimkommen. Ihr jetzt davon zu erzählen, würde wohl nicht helfen, denn Marie hat recht. Er muss sich mehr für ihre Beziehung anstrengen. Darum offenbart er es ihr auch noch nicht in diesem Moment, aber nur ein knappes Jahr später, also 1997, werden sich die beiden das Ja-Wort geben.
Es hätte alles so schön sein können. Und für einen kurzen Moment war es das auch. Für ein paar Jahre ignorierten Theo und Marie die Zeitungen und zogen sich aus der Öffentlichkeit zurück. Theo war zu Hause viel präsenter, kümmerte sich um den Haushalt und auch den Vorfall mit dem Koch haben die beiden langsam verarbeitet. Doch schon 1999, die beiden sind jetzt 38 Jahre alt, endet die kurze Phase der Ruhe. Denn Theo, obwohl er sonst kerngesund war, stolpert von einer Krankheit in die nächste. Und nach jeder Krankheit wird sein Körper schwächer. Trotzdem arbeitet er weiterhin in seinen Restaurants und Marie gibt ihr Bestes, ihn zu unterstützen.
Die genauen Gründe der Krankheiten können die Ärzte leider nicht finden, auch wenn sie Vermutungen in Richtung der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit aufstellen. Dafür wäre aber eine Untersuchung von Hirngewebe notwendig und die wäre erst nach seinem Tod möglich. Marie und Theo möchten aber, dass sein Körper nach seinem Ableben unversehrt bleibt. Theo reißt sogar noch ein paar Witze darüber, dass Marie sich doch eine Affäre zulegen könnte. Aber darüber kann sie nur müde lächeln. Innerlich stimmt sie ihm allerdings zu, denn die Intimität fehlt ihr schon. Solange Theo noch da ist, hält sie aber zu ihm. Was danach passiert? Wer weiß das schon.
Bis zu seinem letzten Atemzug kümmert sie sich um ihn. Wie nach einem Albtraum wacht sie am Tag seines Begräbnisses auf. Aber Theo bleibt weg, 6 Meter unter der Erde. Doch der wahre Albtraum kommt erst noch. In den Wochen nach Theos Beerdigung versucht sich Marie abzulenken. Sie trifft sich mit ihren Freunden und vergräbt sich in ihrer Arbeit als Lehrerin. Währenddessen quillt ihr Briefkasten nur so über. Viele Menschen sprechen ihr Beileid aus und einige Männer haben sogar ihre Kontaktdaten hinterlassen. Was das bedeutet, ist Marie klar. Also notiert sie sich die Namen und Nummern auf einer Liste. Sie sehnt sich nach etwas Intimität. Immerhin fehlte es ihr daran in den letzten Jahren der Beziehung mit Theo durch seine Erkrankungen, auch wenn sie ihm dafür keinen Vorwurf macht.
Da Marie davon ausgehen muss, dass diese Männer nur an ihr Vermögen wollen, was sie von Theo vermacht bekommen hat, will sie vorsichtig bei den Treffen sein. Und wenn sie etwas machen, das Marie nicht will, dann weiß sie sich schon zu wehren. 5 Namen hat sie sich aufgeschrieben. Lukas, Jonas, Mariusz, Timo und Fabian. Und in dieser Reihenfolge will Marie sich auch mit ihnen treffen.
Der erste Advent ist gerade vergangen und Marie trifft sich jeden Tag mit einem anderen Mann von ihrer Liste. Natürlich eng verfolgt durch die Presse, die hinter jeder Ecke lauert. Ihr Wunsch ist es, zu Weihnachten nicht alleine vor dem Kamin zu sitzen. Und während das Date mit Lukas ein völliger Reinfall ist, Jonas und Mariusz nicht einmal auftauchen, so sind die Treffen mit Timo und Fabian wirklich schön. Beide hören ihr zu, bringen ihr Blumen zum ersten Date mit und obwohl Marie nicht darauf bestanden hat, übernehmen sie auch die Rechnung für das Essen.
Besonders Fabian umwirbt sie nach dem Treffen weiter. Von Timo hört sie ein paar Tage später nichts mehr. Als sie bei ihm anruft, aus Sorge, ihm könnte etwas zugestoßen sein, meldet sich eine traurige Frauenstimme und Marie legt ohne ein Wort zu sagen wieder auf. Männer, murmelt sie etwas enttäuscht in sich hinein. Ihre einzige Hoffnung in diesem Moment ruht auf Fabian. Die beiden haben sich für Freitag, den 13. verabredet. Nicht unbedingt Maries Lieblingsdatum, da sie von ihren Eltern immerhin eine kleine Portion Aberglauben mitgenommen hat, aber wenn Fabian es schafft, ihr diesen Tag schöner zu gestalten, dann möchte sie mit ihm auch die Zweisamkeit zu Weihnachten genießen.
Fabians Vorschlag, an dem Abend ein paar Freitag der 13. Horrorfilme zu schauen, schlägt Marie aber aus. Kitschige Weihnachtsfilme passen jetzt doch viel besser. Und da Fabian ihr kaum einen Wunsch ausschlagen kann, verbringen sie den Abend gemeinsam bei Marie auf der Couch im Wohnzimmer und schauen einen Weihnachtsfilm nach dem anderen, bis ihnen langsam die Augen zufallen.
Als Marie wieder aufwacht, ist es draußen stockdunkel. Der Kamin glimmt nur noch ein wenig vor sich hin und das einzige Licht im Wohnzimmer kommt vom Fernseher, dessen Bild voller schwarzer und weißer Punkte rauscht. Sie tastet auf der Couch nach Fabian, an den sie sich angelehnt hat, bevor sie eingeschlafen ist. Sein Platz ist leer, aber noch etwas warm. Bestimmt ist er nur kurz zur Toilette gegangen und kommt gleich wieder. Deswegen muss sie wohl auch aufgewacht sein. Marie streckt sich und reibt sich den Schlaf aus den Augen, bevor sie zur Fernbedienung greift und dem Fernseher den Dienst quittiert.
Ihre Augen müssen sich erst noch an die Dunkelheit im Raum gewöhnen, aber hat sie da nicht gerade einen Schatten an der Tür zur Küche entlanglaufen sehen? Sie ruft nach Fabian, aber keine Antwort. Marie ist sofort hellwach. Oder schläft sie vielleicht doch noch? Um das zu testen, zwickt sie sich einmal in den Arm, aber es bleibt dabei. Sie sitzt noch immer im dunklen Wohnzimmer ihres Hauses mit einem Mann, der ihr schlagartig unheimlich wird. Sollte sie nochmal nach Fabian rufen? Eigentlich kennt sie ihn. Doch kaum. Egal. Sie steht von der Couch auf und geht zum Lichtschalter, während sie nochmal Fabians Namen ruft. Doch weder kriegt sie eine Antwort von ihm, noch funktioniert das Licht. Warum geht das Licht nicht an? Und warum hat sie Fabian schon so schnell zu sich nach Hause eingeladen? Das war dumm. Und auch ihn zu rufen war dumm.
Marie versucht, den Fernseher wieder einzuschalten. Aber auch der springt nicht mehr an. Jemand muss die Stromleitung gekappt haben. Ihre einzige Chance liegt jetzt darin, über ihr Handy die Polizei zu rufen.
Ganz langsam bewegt sich Marie in Richtung Küchentür, um möglichst kein Geräusch zu verursachen. Sie atmet ganz flach, doch ihr Herz pocht dafür so stark, dass es ihr bis in die Ohren dröhnt.
Sie streckt ihren Kopf zaghaft durch die Tür, schaut erst zur linken, dann zur rechten Seite der Küche. Aber es ist niemand zu sehen. Ohne weiter darüber nachzudenken, rennt sie in Richtung des Messerblocks, um sich das größte Messer daraus zu schnappen.
Etwas selbstsicherer durch das Messer schleicht sich Marie von der Küche in Richtung Flur, da sie ihr Handy immer in der Jackentasche lässt. Sie presst sich so nah wie möglich an die Holzwand, die die Küche mit dem Flur verbindet. Immer wieder tritt sie dabei auf eine Holzdiele, die unter ihrem Fuß laut knarzt. Und jedes Mal hält sie die Luft an, um zu hören, ob von irgendwo im Haus eine Reaktion darauf kommt.
Auch wenn es wahrscheinlich nur einige Minuten sind, die sie braucht, um vom Wohnzimmer zur Küche und dann zum Flur zu kommen, fühlt es sich wie eine Ewigkeit an. Aber letztendlich schafft sie es, ohne dass sie von irgendjemandem oder irgendwas dabei überrascht wird. Aufgeregt durchsucht sie die Taschen ihrer Jacke, aber ihr Handy ist nicht da.
Hat sie ihr Handy vielleicht doch auf dem Nachttisch im Schlafzimmer liegen lassen? Dafür müsste sie in die obere Etage des Hauses. Doch als sie sich umdreht und die Treppe hinaufsieht, erstarrt sie für einen Moment. Aus der Tiefe der Dunkelheit funkelt sie ein Augenpaar an. Sie durchbohren Marie förmlich. Theo? Stottert Marie vor sich hin. Will er sich vielleicht dafür rächen, dass sie so schnell nach seinem Tod andere Männer getroffen hat? Hat er ihr einen Dämon auf den Hals gehetzt?
Bevor Marie ihren Gedanken weiter ausführen kann, verschwindet das Augenpaar und eine Tür knallt in der oberen Etage zu. Danach folgen nur noch dumpfe Geräusche, als würde sich jemand immer und immer wieder mit voller Wucht auf den Boden fallen lassen. Und dann Stille. Marie steht noch immer im Flur, am Fuß der Treppe. Neben ihr die Eingangstür des Hauses. Sie drückt die Türklinke herunter, aber die Tür ist abgesperrt. Sie muss jetzt etwas unternehmen, um Hilfe zu holen. Wer oder was auch immer da oben ist, es würde Marie wahrscheinlich noch verfolgen, wenn sie aus dem Haus flieht. Und oben muss ihr Handy sein.
Das Messer so fest im Griff, dass es Marie langsam wehtut, sprintet sie die Treppe hoch. Sie nimmt dabei 3 Treppenstufen auf einmal, um möglichst schnell die obere Etage zu erreichen. Doch genau diese Schnelligkeit wird ihr zum Verhängnis. Auf einer der letzten Stufen rutscht sie aus und verliert die Kontrolle über das Messer, das jetzt die Treppe herunterfällt, während Marie mit dem Kinn gegen die Stufe knallt.
Sofort schmeckt sie Blut. Leicht benommen schaut sie in die Dunkelheit des oberen Flurs. Ihre Augen haben sich zwar an das fehlende Licht gewöhnt, aber so richtig einordnen kann Marie nicht, wohin das Augenpaar verschwunden ist. Sie weiß nur, dass sie zu der gegenüberliegenden Tür ins Schlafzimmer muss. Ruckartig zieht sie sich an den Seitenpfeilern der Treppe hoch und rennt ins rettende Schlafzimmer. Während sie die Tür hinter sich schließt, hört sie wieder, wie eine weitere Tür in der oberen Etage langsam geöffnet wird.
Wo genau, kann Marie aber wieder nicht ausmachen und es interessiert sie auch nicht wirklich. Sie dreht den Schlüssel im Türschloss und fühlt einen Anflug von Sicherheit, auch wenn sie in diesem Raum gefangen ist. Die Gitter vor den Fenstern hängen noch immer, da Theo sie nie wie versprochen entfernt hat. Und eine weitere Tür gibt es in dem Zimmer nicht. Dafür hofft Marie, ihr Handy auf dem Nachttisch zu finden. Und zum Glück liegt es dort auch. Mit dem Handy bewaffnet stellt sie sich eng an das Fenster, um besseren Empfang zu haben, und ruft die Polizei.
Nach 20 Minuten ist das vorher so dunkle Holzhaus von blauem Licht durchflutet. Ein Team aus Feuerwehr und Polizei bricht die Eingangstür auf. Mehrere Männer mit Taschenlampen, Äxten und Pistolen bewaffnet holen Marie aus dem Schlafzimmer. Erst jetzt, wo sie auf einer Trage von den Feuerwehrmännern aus dem Haus gebracht wird, sieht sie in der Decke des oberen Flurs eine geöffnete Luke. Von einem Dachboden hatte Theo ihr nie erzählt. Vielleicht wusste er selbst auch gar nichts davon. Marie ist das alles zu viel. Sie hofft noch immer, dass das alles nur ein schlechter Traum sei.
Auf Antworten muss sie aber nicht lange warten. Nachdem sie im Krankenwagen medizinisch versorgt wird, bringt die Polizei sie aufs nächste Revier und lässt in der Zwischenzeit das Haus durchsuchen. Auf dem Dachboden finden sie die Leichen verschiedener Männer, die übel zugerichtet sind. Der Polizist Thomas, der als erstes den Dachboden erkundet, erinnert sich später, Zitat,
Der Raum war nicht allzu groß und neben dem Aufgang stand ein durchgelegenes Feldbett. Irgendwie herrschte dort eine gespenstische Stille. In der Luft lag ein metallischer Geruch, der sich mit dem von modrigem Holz vermischt hat. Was ich aber bis heute nicht vergessen werde, sind die drei Leichen, die unnatürlich verrenkt in der Ecke des Raums lagen. Für alle drei kam jede Hilfe zu spät.
Recht schnell kann die Polizei herausfinden, dass es sich bei den drei Leichen um Lukas, Timo und Fabian handelt. Lukas und Timo wurden schon vor einiger Zeit bei der Polizei als vermisst gemeldet, aber Fabian starb erst an diesem Abend. Alle drei müssen sich heftig zur Wehr gesetzt haben, was daran zu erkennen ist, dass ihre Fingerknöchel blutig und ihre Arme mit Schnittwunden übersät sind. Als hätten sie sich unbewaffnet gegen jemanden mit einem Messer wehren müssen.
Die Polizei kann aber noch eine weitere Person finden. Jonas, der Starkoch. Er hat sich vor der Ankunft der Rettungskräfte in einem kleinen Raum im Keller versteckt. Das blutige Messer, das er bei sich getragen hat, kann mit dem Blut von Fabian in Verbindung gebracht werden. Und in der Befragung auf dem Revier gibt er auch die Morde an Lukas und Timo zu. Als Motiv für die Morde gibt er nur Liebe an. Aber keine Liebe zu Marie, sondern zu Theo. Vor Marie hat er nur Abscheu übrig. Ihr hat das zu verdanken, dass sein guter Ruf als Starkoch den Bach heruntergegangen ist. Kaum ein Restaurant wollte ihm nach dem Eklat zwischen Theo und ihm noch einen Job geben. Also hat er vorgetäuscht, an Maries Seite sein zu wollen und sich in ihr Haus geschlichen, an dem Tag, als sie sich treffen wollten.
Wenn er die Liebe seines Lebens nicht kriegen durfte, dann sollte Marie auch keine weitere Chance bekommen. Und so mussten drei unschuldige Männer sterben. Jonas sitzt aktuell lebenslang im Görlitzer Gefängnis und kocht wohl immer mal wieder für die Insassen. Wer seine Geschichte hören will, dem erzählt er sie. Marie dagegen hat ihr Haus verkauft und ist zu ihren Eltern gezogen, die jetzt in Dresden wohnen. Den Familien der Männer, deren Leben Jonas genommen hat, schickt sie jedes Jahr aufs neue Blumen. Den Männern hat sie abgeschworen.
Und damit sind wir am Ende der dritten fiktiven Geschichte des Schwarze Akte Adventsrätsels. Übrigens hat diese Geschichte heute Patrick geschrieben. Also wenn euch die gefallen hat, dann schreibt ihm das gerne bei Instagram. Da freut er sich besonders und guckt gerade beschämt zu Boden. Ja, in dieser Folge haben wir drei Wörter für euch versteckt für den Rätselsatz. Falls ihr nicht alle drei gefunden habt, dann schaut auch mal bei Instagram vorbei. Generell lohnt sich immer. Da heißen wir Schwarze Akte. Denn im Foto des Posts zu dieser Folge, da haben wir euch die drei Wörter auch nochmal versteckt.
Wenn ihr alle Wörter aus den vier Geschichten richtig zusammensetzt, erhaltet ihr einen Rätselsatz. Und wenn ihr eine Idee habt, was wir mit diesem Satz suchen, schickt uns eure Antwort bis zum 31.12. an schwarzeakte@julep.de. Julep schreibt man J-U-L-E-P.
Werbung.
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 10 Geschenkesets mit super hochwertigen Duftkerzen von Ava und May. Schaut gerne mal unter ava-may.de vorbei.
Werbung Ende.
Alle Infos und die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wir hören uns schon am Dienstag zur nächsten normalen True Crime Folge der Schwarzen Akte. Und dann noch ein letztes Mal am 4. Adventssonntag zur letzten fiktiven Geschichte des Adventsrätsels.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Patrick Strohbusch.
Schnitt Falco Schulte.
Intro und Trenner gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Lea Backes und Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.